Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied.
Heute ein besonders angenehmer Termin bei den Firmenfacetten im Rhein-Westerwald und beim Podcast. Ich bin am Ortsrand von Neuwied, wenn man so sagen darf, ein bisschen in den Wald rein und an einem Ort, der von vielen als einer ihrer Lieblingsstellen der Stadt bezeichnet wird und sicherlich auch einer der am meisten besucht ist, nämlich im Zoo Neuwied, und zwar mit dem Zoodirektor, mit Mirko Thiel. Hallo Mirko.
Ja, hallo Rainer, schön, dass du da bist.
Ja, es ist auch immer wieder schön bei euch, speziell hier in den tollen neuen Räumen, die inzwischen aber auch schon seit über 2 Jahren da sind, die Zooschule, mit der ihr euch erweitert habt, oder? 2 Jahre kommt hin?
Also die Zooschule wurde 21 schon eröffnet, also sogar schon 3 Jahre jetzt, aber wir nutzen sie eifrig und sind sehr froh, dass sie gut angenommen wird und konnten dadurch eben unser zoopädagogisches Angebot sehr stark ausweiten.
Ja. Aber zunächst mal zum Zoo selbst und vielleicht auch ein bisschen zur Historie, weil es ist ja doch verblüffend. Es gibt in Rheinland-Pfalz, wenn man es genau nimmt von der Definition her, gibt es 2 Zoos, was für ein Bundesland ja gar nicht mal so besonders viel ist. Und das ausgerechnet halt nicht die Metropolen des Landes da im Vordergrund stehen, sondern Landau und Neuwied. Wie kommt es dazu, dass in Neuwied ein Zoo entstanden ist?
Also hier gab es einen Industriellen, der hat im BIMS sein Geld gemacht, und deswegen sind wir hier in dieser Region, denn da war ja sehr viel BIMS eben durch die Lara-See-Vulkane etc. Und der hatte einfach Spaß an Tieren, hatte auch das nötige Kleingeld und hat dann aus einer Passion heraus wirklich eine Tierhaltung aufgebaut, hat mit einer Hühnerfarm angefangen, dann immer mehr exotische Tiere dazugeholt und hat dann 1970 das erste Mal für die Besucher, damals unter dem Namen Tierpark Hubertushof, hat er den Zoo Neuwied quasi eröffnet.
Mhm. Und das war schon vor ein paar Tagen.
Ja, also 1970 eröffnet das erste Mal für die Besucher, das heißt seit 54 Jahren sind wir jetzt hier an diesem Standort. Und haben uns seitdem aber merklich verändert und doch sehr weiterentwickelt.
Ja, also da hat es ja einige Zäsuren gegeben. Es gab, glaube ich, auch mal schwierige Zeiten. Aber inzwischen seid ihr in ganz gutem Fahrwasser, oder?
Also schwierige Zeiten gibt's immer mal wieder. Und im Moment, sage ich mal, sind wir nicht unzufrieden. Aber wer weiß, was die nächsten Jahre bringen. Und wenn ich mir die Entwicklung auf dem Energiemarkt etc. angucke, der uns ja auch genauso betrifft wie jeden Privathaushalt, dann sind wir froh, dass es im Moment ganz gut läuft, aber wir blicken halt auch so ein bisschen mit Sorge in die Zukunft, weil natürlich keiner weiß, was da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt.
Gut laufen heißt mit Sicherheit auch, dass es viele Besucher gibt. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Menschen hier jedes Jahr hinkommen?
Also wir sind natürlich extrem wetterabhängig, das merken wir jeden Tag. Das heißt, wenn die Sonne scheint und es ist so um die 23, 24 Grad, das ist dann genau unser Wetter. Da kommen die Leute, wenn es regnet, kommt keiner. Und wenn es zu kalt ist oder isselig, das ist dann natürlich nicht so für den Spaziergang. Und insgesamt muss man sagen, haben wir jedes Jahr mittlerweile so zwischen 210 und 250.000 Besucher. Und da sind natürlich die Jahreskarten auch mit drin, also die Mehrfachbesucher sind da mitgezählt.
Und wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, ein wesentlicher Teil ist ja hier auch Zooschule, ist ein pädagogisches Angebot. Und ja, gerade wenn man Schule hört und wenn man Schule auch kennt und sieht, ich glaube, so eine schöne Schule wie diese hier, da muss man eine lange Zeit suchen gehen, bis man eine findet. Kannst du das Angebot, was hier stattfindet, ein bisschen schildern? Also wie sieht das konkret aus?
Also wir haben hier natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Biologie in die Köpfe zu bringen. Das ist bei uns die Zooschule. Das ist aber nicht so eine klassische Schule, wie man das eben von sich selber von früher kennt, sondern wir machen den Unterricht so weit es irgendwie geht, draußen am Tier natürlich, denn wir haben hier die lebenden Tiere, an denen wir Sachen zeigen können. Da gehört hier und da auch ein Theorieblock dazu, je nachdem. Aber dafür haben wir eben diese Räumlichkeiten. draußen am Tier kann man dann ganz, ganz viel beobachten und sehen und die Theorie, die man vielleicht schon hat, dann da vertiefen und kann da eine ganze Menge erleben. Das Ganze mit ganz viel Spaß, das ist uns wichtig, aber wir richten uns ja nicht nur an Schulklassen. Wir machen ja Programme für Kindergärten, wir haben Kindergeburtstagsprogramme, wir machen Erwachsenenbildung. Also in die Zooschule geht eigentlich jeder von klein bis groß, der irgendwas über die Biologie unserer Tierwelt wissen möchte.
Und die Tierwelt, die hier vertreten ist, die ist ja auch ganz schön vielfältig. Also der Zoo muss sich ja da wirklich nicht verstecken. Ihr habt da eine sehr breite Palette und soweit ich das beurteilen kann, auch einfach sehr gut oder tierfreundlich angelegte Gehege. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen durchgehen oder auch die Leute neugierig machen. Was sind denn Tiere, die man hier sehen kann, wo man sonst sehr weit fahren müsste, um sie mal wahrnehmen zu können?
Also wir haben einen ganz großen Querschnitt hier natürlich von der Tierwelt, tatsächlich von unserem ganzen Planeten. Die Schwerpunkte liegen bei uns im australischen Bereich und in Südamerika, muss man schon sagen. Australien kommt aus der Historie, weil der Gründer damals sehr gute Kontakte nach Australien hatte und hatte damals dann viele Kakadus und Kängurus importiert und den Grundstamm, also die Tiere von damals natürlich nicht mehr, die wären jetzt viel zu alt, aber dadurch haben wir eben diese Tierarten dann hier, ne? Wir haben ja immer noch die größte Känguruherde außerhalb Australiens und wir haben eine ganze Menge Papageien. Wir haben jetzt gerade unsere ganz neue große Australien-Voliere eröffnet, sodass da der Besucher dann zwischen Wellensittichen, Diamanttäubchen, Nymphensittichen, rosa Kakadus wirklich durchlaufen kann und diese Tiere dann im Fliegen erleben. Die Voliere hat fast 7000 Kubikmeter Luftraum, den die Tiere nutzen können und das ist halt eine ganz schöne Sache. Publikumslieblinge, muss man aber sagen, sind bei uns die Erdmenschen und die Pinguine. Das ist das, wo die Leute total drauf stehen. Obwohl wir im Südamerika-Haus mit dem Faultier, mit Tapiren, mit Ameisenbär, mit Tamandua da wirklich was haben, was man sonst so eigentlich nirgendwo sieht. Aber Erdmenschen, Pinguine, das ist, da stehen die Leute drauf.
Ja, gut, ist verständlich und ja, man muss die Menschen halt so nehmen, wie sie sind. Man muss sie ein bisschen mitnehmen und oft ist es ja so, dass das Interesse an Dingen, die vielleicht nicht im ersten Moment so aufmerksamkeitsheischend sind, dann erst so im Laufe der Zeit entsteht, weil ich glaube gerade jetzt als Experte, da wird man ja auch einiges schon gelernt haben, was vielleicht an anderen Tieren durchaus interessanter sein könnte als die lustigen Erdmännchen. Ja klar, die sind putzig, aber da gibt's ja wahrscheinlich noch ganz andere Dinge, die, wenn man sorgfältig hinschaut, dann erst auf den zweiten Blick zu entdecken sind.
Ja, man kann hier natürlich jede Menge erleben und wir müssen so einen Querschnitt in der Tierwelt abbilden. Also zum einen sind wir ein Artenschutzzentrum. Das heißt, wir wollen uns um den Tier- und Artenschutz kümmern, auch um den Tier- und Artenschutz in der sogenannten freien Wildbahn, die es ja so eigentlich gar nicht mehr gibt, weil der Mensch sich ja auf dem ganzen Planeten breit macht und die natürlichen Lebensräume immer mehr zerstört. Aber wir müssen da eben die Brücke schlagen zwischen dem, was die Leute interessiert, damit wir sie erstmal hier hinbekommen, um sie dann auf die Problematik im Lebensraum aufmerksam machen zu können. Ja, also das ist so, der Zoo hat nicht nur Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, denn wir brauchen auch Botschafterarten für Lebensräume und das ist eben einfacher, wenn die Leute die schon mal süß oder toll finden, dann gucken die auch schon mal über den Tellerrand raus, ah, da, der lebt da und der andere lebt da. Wo sind die Probleme, wo sind die Gemeinsamkeiten? Und damit können wir die Leute dann eben hier so im Vorbeigehen bilden, in der Hoffnung, dass sie dann sich um die Problematik des Natur-, Tier- und Artenschutzes auch weiter dann zu Hause kümmern.
Wenn man so einen Zoo anschaut, also ja, für die meisten Menschen ist das im Wesentlichen ein Freizeitvergnügen. Man sieht da hin und wieder, dass dann auch gefüttert wird. Auch das ist meistens ja mit ein bisschen Show verbunden. Das sieht alles ganz schön und niedlich aus, aber du hast vorhin schon über die Energiekosten gesprochen und es steckt ja auch einfach eine ganze Menge Arbeit drin. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen umreißen. Wie viele Menschen werden hier beschäftigt und was tun die denn so alles?
Ja, bei uns im Zoo arbeiten insgesamt 94 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind runtergerechnet, glaube ich, 47 Vollzeitstellen. Aber vom Personalstamm her haben wir halt diese Masse an Leuten, denn wir müssen immer 7 Tage die Woche abdecken. Also bei uns kann keiner Freitagmittag um 12 Uhr einfach gehen. sondern wir arbeiten halt 7 Tage die Woche durch, Wochenende, Feiertage etc. Deswegen brauchen wir etwas mehr Personal im Grundstamm. Und was machen die? Die machen alles. Also man muss sich das vorstellen, wir haben einen Verwaltungsbereich. Da ist natürlich, wir kaufen Sachen ein und wir geben Sachen ab. Das heißt, da ist eine ganz normale Büroverwaltung, die man in jeder anderen Firma auch findet. Dann zusätzlich macht der Verwaltungsbereich auch die Kasse und den Zooshop. Das heißt, da werden ja Sachen verkauft, Eintrittskarten oder im Shop die Souvenirartikel, die wir da anbieten. Und das ist also im Prinzip wie in jeder anderen Firma auch eine ganz normale Verwaltung. Und im Prinzip bin ich da ja auch angesiedelt, denn ich muss natürlich auch immer die Finanzen im Blick haben bei den Entscheidungen, die wir hier so treffen. Und dafür haben wir auch noch einen kaufmännischen Leiter. Also der Verwaltungsbereich wie in jeder Firma auch. Dann haben wir unsere Handwerker. Unsere Handwerker machen bei uns, ich sage immer so, das sind die Hausmeister im Zoo, denn die machen alles. Also vom jetzt ist ja wieder die Zeit, um Wege zu fegen, Laub zur Seite schaffen etc., also den Zoo sauber machen, bis hin zum ganzen Häuser bauen, machen die hier wirklich alles. Stahlarbeiten, Holzarbeiten, Maurerarbeiten, verputzen, malen, wirklich alles. Und das ist ein ganz, ganz vielfältiges Angebot, was die hier abdecken müssen. Und das, was natürlich die Leute am meisten kennen und das, wo die Leute sagen, ja, das ist im Zoo ganz klar, das sind die Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Das sind die, die sich direkt am Tier um die Anlagen, um die Tiere kümmern, die also die Tieranlagen sauber machen, die das Futter vorbereiten, zubereiten etc. Und das ist das, was jeder so mit dem Zoo-Job verbindet. Und dann haben wir ja hier im Zoo noch die Zoo-Schule, das heißt, wir haben Pädagoginnen und Pädagogen hier, die sich um die Bildung im Zoo kümmern. Das ist nicht nur die direkte Bildung über Unterrichtsprogramme, sondern auch die ganze Beschilderung im Zoo. Die dient ja auch dazu, dass die Leute da, und wenn sie nur erfahren, wie heißt das Tier denn, damit sie das schon mal gelernt haben. Ne? Und also im Prinzip kann man sagen, wir machen hier wirklich aus allen Lebensbereichen alles, denn der Zoo ist so vielfältig und wir haben mit Lebewesen zu tun und dementsprechend ist der Aufgabenbereich auch sehr, sehr weit gestreut.
Mhm. Du hattest vorhin schon mal angesprochen, die neueste Errungenschaft, diese Voliere. Vielleicht kannst du sonst noch ein paar Highlights nennen, weil jeder, der den Zoo kennt, der wird auch diese kennen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, nachdem er das hier gehört hat, sich sagt, dann gehe ich doch auch mal den Weg nach Neuwied und schaue mir das an. Was sind ja sowohl vom Baulichen her als auch von dem, was sich in den Gebäuden und in den Gehegen befindet, für dich Highlights, die man hier kennen und gesehen haben sollte?
Also wir haben ja in den letzten 25 Jahren sehr viel in Richtung Wetterunabhängigkeit gemacht. Denn wie gesagt, der Regen und die Kälte sind unser Feind. Und deswegen haben wir da angefangen, größere Häuser zu bauen und unsere Menschenaffenanlage mit einem beheizten, überdachten, trockenen Besucherraum war damals so das erste Highlight und ist auch heute noch sicherlich sehenswert für unsere Schimpansen. Da kann man sich halt auch ausruhen und trocknen und aufwärmen im Winter und im Sommer kann man da die Ruhe genießen.
Zwischen den Schimpansen, die Ruhe.
Zwischen den Schimpansen im Prinzip, ja, man ist durch eine Glasscheibe getrennt, aber das macht auch Sinn, denn die Schimpansen sind nicht ungefährlich. Aber der Besucher hat da kein Problem, weil da eben, ich glaube, 4,8 Zentimeter dicke Glasscheiben dazwischen sind. Da sollte nichts passieren. Und direkt anschließend ans Menschenaffenhaus ist ja unser großes Exotarium. Wir sind also weg von diesen kleinen Terrarien. So früher waren das so, in den 70er Jahren waren die so 80 Zentimeter mal 80 Zentimeter. Und da hat man dann ein paar Schlangen, Echsen und sowas drin gehabt. Wir haben hier große Ersatzlebensräume, 2,50 Meter hoch mit großen Grundflächen. Enorm viel Technik ist da drin, um wirklich in jedem Terrarium ein kleines Mikroklima zu schaffen, weil jedes Tier andere Ansprüche an die Temperatur, an die Luftfeuchtigkeit, an die Lichtwellen etc. hat. Und mit der Technik heute kann man das ja sehr gut nachstellen. Also das ist sicherlich ein Bereich, den muss man gesehen haben. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf und kriegen auch sehr viel Zuspruch auch von Terrarianern aus ganz Deutschland. Da gibt es also wirklich Freaks, die durch ganz Deutschland fahren, 700, 800 Kilometer, nur um bei uns sich die Anlage mal anzugucken. Und dann haben wir 2018 das große Südamerika-Haus eröffnet. Das hat etwas Besonderes, was auch nicht jeder Zoo hat, nämlich einen Nachttierbereich. Das heißt, da ist der Tag-Nacht-Rhythmus umgekehrt. Tagsüber ist es da dunkel, nachts ist es da hell. Und wir können damit dann nachtaktive Tiere in ihrer Aktivitätszeit erleben. Das heißt, die Fledermäuse fliegen dann, auch wenn der Besucher da ist, die Nachtaffen sind unterwegs, der Wickelbär. Und das ist mal was Besonderes. Und ansonsten hat man da eine große bepflanzte Halle mit einzelnen Gehegen drin, die über Glas abgetrennt sind, sodass man auch keine störenden Gitter oder sowas im Blickfeld hat. Und da ist dann der kleine Ameisenbär, da sind die Tapire, die Totenkopfäffchen, die Klammeraffen. Also da ist auch jede Menge zu erleben. Dann hatte ich schon gesagt, die Australien-Voliere, also ein immersives Erlebnis, wo man zwischen den Tieren durchgehen kann. Abgesehen vom Streichelzoo ist das die erste Anlage dieser Art bei uns,
wo sich natürlich auch einer der für die sportlichen Besucher vielleicht Vorteile, aber insgesamt etwas doch leicht nachteilig. Die Hanglage hier, die macht euch da schon zu schaffen, oder? Das ist bei so einem Bau dann natürlich auch etwas, was es schwieriger macht als im ebenen Gelände.
Ganz klar, eine Hanglage ist immer irgendwo eine Herausforderung, sei es im Bau, aber auch im täglichen Betrieb. Also die Kolleginnen und Kollegen aus der Tierpflege müssen ja mit der Schubkarre Sachen transportieren. Und wir haben nun mal von der Kasse bis hoch ins Europarevier haben wir 90 Meter Höhenunterschied auf einer relativ kurzen Fläche. Also wir haben schon Steillagen. Dafür hat man da oben dann einen super Blick ins Mittelrheintal. Und die Tierwelt da oben ist, ja, also das sind hauptsächlich europäische Tiere. Also auch was man eigentlich theoretisch im Wald sehen könnte, was man da aber naturgemäß eben nicht zu sehen bekommt. Und das lohnt sich eben, da hochzugehen. Man wird dann mit den Tieren belohnt, man wird mit dem Ausblick belohnt und ja, man hat auch ein bisschen was für seinen Körper getan. Also von daher ist ein rundum sorglos Paket.
Ja, ich hatte es selbst erst kürzlich, dass ich da oben den oberen Weg entlang gegangen bin, wo ja auch die Känguruherde dann ist. Und die waren gerade am Futtern. Und das war halt sehr schön, dann auf der Bank zu sitzen und so eine ganze Reihe, also im Grunde so ein bisschen ähnlich wie in einem, wie man es im Wald vielleicht in einem Rehgehege sonst mal sieht, nur dass es eben statt Rehen Kängurus waren, die da schön auch in einer Reihe nebeneinander ganz und zutraulich dann rüber geguckt haben, bis ich eine falsche Bewegung gemacht habe und dann waren sie schwupp alle weg.
Ja, da sind wir, das sind Fluchttiere, also die Känguruwiese schließt sich ja direkt an das Europarevier oben an, also unterhalb des Europareviers haben wir dann Australien nochmal und Kängurus sind Fluchttiere und du hast den Vergleich zu Rehen und Hirschen gebracht, das ist gar nicht so falsch, das sind sozusagen die Rehe und Hirsche Australiens. Also man kann da in der natürlichen Lebensweise sehr viel Parallelen zwischen diesen Arten entdecken und es ist ganz klar so, da oben ist weniger los als im unteren Teil des Zoos, weil nicht jeder Besucher diesen Anstieg da mitnimmt. Und deswegen sind die Tiere da oben entspannt, wenn man da sich hinsetzt in Ruhe und guckt. Aber das Fluchttier hat natürlich, sobald eine ungeschickte Bewegung kommt, sobald man hektisch wird oder ein lautes Geräusch macht, dann ziehen die sich erstmal zurück. Das ist also ganz normales Verhalten. Hast du ja auch was gelernt? Nächstes Mal bist du ruhiger.
Vielleicht abschließend noch eine Sache. Ganz offensichtlich, ihr tut ja auch eine Menge, was Marketing anbelangt. Bleibt man gar nicht von verschont. Das muss funktionieren. Und ich stelle aber auch immer wieder fest, ihr habt hier in der Region großen Rückhalt auch in der Bevölkerung und es gibt auch viel Unterstützung. Vielleicht magst du noch mal kurz schildern, was für Möglichkeiten abseits davon Eintrittskarten zu kaufen oder auch Jahreskarten zu kaufen. Gibt es denn, wenn man das Gefühl hat, das ist eine Sache, die der Region gut tut, von der viele etwas haben und das unterstütze ich gerne. Was kann man da tun?
Ja, also wir sind ja als Privatzoo eben auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen und da sind wir sehr froh, dass das so gut funktioniert, aber wir brauchen immer wieder Firmen und Privatpersonen, die uns zum Beispiel mit Spenden unterstützen. Also der Förderverein Zoo Neuwied e.V. ist ja ein gemeinnütziger Verein. Wir können Spendenquittungen ausstellen, das heißt sowohl für Geld als auch für Sachspenden. Und als Privatzoo müssen wir unser Geld halt selber verdienen. Das ist das Schwierige dabei. Es gibt Zoos, die sind in der öffentlichen Hand. Die haben da nicht so das Problem mit. Und die Eintrittsgelder, die decken ungefähr 60% in unserem Haushalt. Das heißt, wir brauchen noch gut 40%, um den Rest zu bezahlen. Und da kommen dann eben Spenden hauptsächlich ins Spiel. Wir können Erbschaften annehmen. Also da hatten wir auch schon in den vergangenen Jahren Glück, dass Leute uns dann was vererbt haben. Und wobei wir lieber von warmen Händen bekommen als von kalten, aber das sind so Sachen, wir haben die Tierpatenschaften, damit unterstützt man sozusagen ein bestimmtes Tier und kriegt dafür auch eine Urkunde. Bei Baumaßnahmen sammeln wir immer Spendengelder, sei es für Bausteine, für Quadratmeter oder irgendwie sowas. Also wir sind schon auf die Unterstützung angewiesen, denn aus der öffentlichen Hand bekommen wir nur sehr, sehr wenig Zuschüsse.
Und das dann vielleicht tatsächlich auch nochmal sehr lobenswert oder das macht es nochmal etwas besonderer, dass es hier gelungen ist, wirklich komplett auf privater Initiative etwas Einzigartiges aufzubauen und doch über so lange Zeit auch zu erhalten.
Ja, also wir sehen dadurch, dass wir auf der richtigen, also in die richtige Richtung gehen. Ja, wenn man sich die Entwicklung unseres Zoos gerade so in den letzten 25 Jahren anschaut, dann haben wir sehr viel verändert. Wir haben sehr viel von den alten Sachen neu gebaut in eine Richtung, die eben sowohl für die Tiere besser ist, als auch anscheinend dem Besucher ganz gut gefällt. Und für uns war so der Ritterschlag, muss ich sagen, war in der Corona-Zeit, als wir eben keine Eintrittsgelder hatten. Das heißt, diese Einnahmequelle fiel dann komplett weg. Wir hatten aber 100% Ausgaben, weil natürlich die Mitarbeiter da waren, die Energiekosten weiterliefen, Tierfutter, Tierarzt, brauchten wir ja alles. Und haben dann eben der Öffentlichkeit gesagt, hier, so geht's nicht weiter. Und sind überrannt worden damals mit Spenden. Das war ein ganz tolles Gefühl einfach, weil wir gemerkt haben, die Leute wollen hier in Neuwied den Zoo erhalten. Also von Kindern bis zu Senioren, von Firmen, von Privatpersonen, von 5 Euro bis 10.000 Euro war da alles dabei, wo die Leute einfach gesagt haben, oh, der Zoo hat ein Problem, nee, das kann nicht sein, den müssen wir erhalten. Und das zeigt uns eben, dass wir sehr, sehr viel richtig machen. Und ich hoffe, dass wir das auch für die nächsten Jahre so weitermachen können, dass wir eben in dieser Attraktivität und in dieser Gunst der Leute hier in der Region auch verbleiben dann.
Das alles spricht für den Zoo und für die Region Rhein-Westerwald. Und von daher brauche ich, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Mirko Thiel, Zoodirektor.
Sehr, sehr gerne. Viel Spaß.
Firmenfacetten ist nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der Region Rhein-Westerwald.
Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. www.sartorius-net.de